Guten Morgen miteinander. Seid ihr wach? Wow, genial. Wir haben einen guten Gott, das ist so. Und send Judah first. Judah soll zuerst gehen, der Lobpreis soll vor allem kommen. Das ist sensationell für dieses Jahr. Jawohl. Wow, genau. Schön seid ihr hier. Bevor wir mit der Predigt beginnen, möchten wir einige Wahrheiten proklamieren. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Worte werden nicht vergehen. Und wir sagen so viel Unwichtiges oft und vergessen, es gibt Wahrheiten, die werden ewig bestehen. Ich mag mich erinnern, als ich im Libanon war, viermal im Tag hörtest du es von den Moscheen. Diese Proklamation, du wurdest aufgeweckt mitten in der Nacht. Allah ist Gott und Mohammed sein Prophet. Hey, das wirkt etwas aus, oder? Aber wir haben Wahrheiten zu verkünden, Amen, die ewig bestehen bleiben. Und wir möchten einfach in jedem Gottesdienst ein paar solche Wahrheiten miteinander bekennen. Und wir sagen zusammen, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Wow, das ist nur ein Beispiel, oder? Jetzt wisst ihr, wie es geht. Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Ich bin wertvoll, ich bin gewürdigt und mit einer ewigen Liebe geliebt. Ich habe Frieden mit Gott. Wie genial ist denn das? Ich habe ein Bürgerrecht im Himmel. Ich habe freien Zugang zu Gott. Ich habe in Jesus Christus einen Fürsprecher bei Gott. Ich stehe in einem Bund mit Gott. Ich wurde durch das Blut Jesu Christi teuer erkauft. Das heißt, ich bin wertvoll. Ich gehöre dem Gott, der gerne hilft und mir gerne Gutes tut. Ich weiß, dass mir alles zum Besten dient, sagt Römer 8,28. Ich werde im Gericht vor dem Zorn Gottes bewahrt werden. Ich vermag alles in dem, der mich stärkt. Halleluja. Der, welcher in mir ist, ist größer als der, welcher in der Welt ist. Und niemand kann mich aus der Hand Gottes reißen. Ich bin ein Sohn Gottes in Christus und daher sein Erbe. Wow. Mach dich auf etwas gefasst, du. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin kostbar und wertvoll und von jeher geliebt. Ich bin stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und ich bin Salz und Licht dieser Welt. Ich bin ein Freund von... Wow. Nicht von Trump und nicht von Bush, von Jesus, weißt du wie? Ich bin ein Auserwählter Gottes, heilig und geliebt. Ich bin von Christus erwählt und berufen, Frucht zu bringen. Ich bin Gottes Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er schon vorbereitet hat. Und ich bin sein Tempel, eine Wohnung Gottes, sein Geist und sein Leben wohnen in mir. Und zum Schluss, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Ewige Wahrheiten aus dem Worte Gottes, wir sollten viel mehr uns mit dem beschäftigen. Wow, möge der Herr euch segnen. Wir leben in einer spannenden Zeit. Jesus kommt bald, ich sag's euch, er kommt bald. Und er möchte, dass wir uns bereit machen als seine Braut. Ja, ganz viel Potenzial für 2020. Wow. Ich bin überzeugt, dass Gott in einem jeden von uns ein riesiges Potenzial gelegt hat und dass er in diesem Jahr eine ganz dicke Scheibe davon freisetzen möchte. Wow! Jedes Kind ist gemäß Epheser 1,3 gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Was fehlt dir noch? Nichts! Und wie Abraham dem Vater des Glaubens gesagt hatte, will er heute Morgen auch jedem von uns sagen, der an Jesus glaubt: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen. Die Überzeugung ist noch nicht so groß. Die gute Nachricht übersetzt das noch treffender. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Es geht nicht um dich, es geht um das, was Gott in dich hineinlegt. Jesus hat verheißen in Johannes 7, 38, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, was? Bäche? Ströme von lebendigen Wassers fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Ist das anstrengend, wenn die Flüsse fließen? Jesus spricht da nicht von Anstrengung. Er spricht von einem natürlichen Überfluss von dem, was der Geist Gottes dir schenken will, an Friede, an Freude, an Kraft und an Herrlichkeit. Amen. Ganz viel Potenzial. Eigentlich wollte ich dieses Thema ganz anders angehen. Ich habe ganz andere Schwerpunkte gesetzt. Aber ich habe in den letzten paar Tagen empfunden, ich solle meine tolle Vorbereitung, mein tolles Konzept, meine Ausarbeitungen wegwerfen. Weil der Geist Gottes heute Morgen Menschen freisetzen möchte, die gar nicht mehr so recht glauben, dass Gott sie so segnen möchte, dass sie anderen zum Segen werden. Und ich habe ganz stark empfunden heute Morgen, das ist ganz interessant, dass Gott Menschen freisetzen möchte, die schon seit einiger Zeit irgendwo in einer Wüstenerfahrung festsitzen. Ich glaube, das ist der Punkt Gottes heute Morgen. Gott wird heute Morgen Menschen wachrütteln am Anfang dieses neuen Jahres und dir sagen: Ich will dich segnen. Und zwar so, dass es überfließt, dass du gar nichts dagegen tun kannst. Du sollst sehen, wie das Malachi 3,18 gesagt hat, dass Gott einen Unterschied macht zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen einem, der mir dient und einem, der mir nicht dient. Ringe darum, dass du dich nicht mit weniger zufrieden gibst. Amen. Ringe darum, dass du dich nicht mit weniger zufrieden gibst. Du sollst gesegnet werden und ein Segen sein. Du bist berufen, nicht in der Wüste zu verweilen, sondern du bist berufen, um ein neues Territorium im verheißenen Land einzunehmen, wo Milch und Honig fließt. Das ist die Berufung für dein Leben. Und damit das geschehen kann, will uns Gott helfen, eine Mentalität zu entwickeln, wie sie der Kaleb und der Josua gehabt hatten. Denn mit einer Sklavenmentalität, wie sie die erste Generation der Israeliten hatten, die aus Ägypten gezogen ist, bleiben wir eben in dieser Wüste stecken. Und nicht wenige Christen sind verwirrt, sie sind durcheinander, schnell entmutigt, wenn sie kürzere oder vielleicht auch längere Zeit in der Wüste durchmachen müssen. Und manche geben auch auf in der Wüste oder bleiben bei all dem Wüstenstaub, den sie schlucken, irgendwo konfus und auf der Strecke stecken und verlieren dabei die Orientierung. So sprechen wir am Anfang heute Morgen ein bisschen über diese Wüste. Natürlich bleiben bei unserem begrenzten menschlichen Verstand viele Fragen offen, wieso Gott uns manchmal solche Zeiten in der Wüste einfach zumutet. Aber es ist sehr wichtig, dass wir wenigstens die wenigen biblischen Erklärungen kennen, wieso Gott seinem Volk manchmal gewisse Abschnitte der Wüstenwanderung zutraut. Das müssen wir wissen. Das ist ein spannendes Studium, da hört man nicht viel drüber. Auch Gottes Volk Israel erlebte nach der genialen Erlösung aus dem Land der Knechtschaft, sage mal, verschiedene Wechselbäder. Oder? Die wurden erlöst. Mögt ihr euch erinnern? Mit Zeichen und Wundern und Heuschrecken und Meer geteilt. Und spektakulär, oder? Spektakulär. Nach der spektakulären Erlösung hatte Gott sein Volk sofort und ohne Zögern in die Wüste geführt. Ist noch spannend, oder? Hatte Gott einen schlechten Tag? Erst nach 3 Tagen schweißtreibendem Fußmarsch kamen sie endlich in Mara an, wo sie wieder Wasser sahen. Wie schön war denn das? Aber oh weh, dieses Wasser war so bitter, dass man es nicht trinken konnte. Aber das war nicht eine Sackgasse, sondern Mose wurde von Gott her ein Holz gezeigt, das ein unverkennbares Symbol für das Kreuz von Jesus ist. Und dieses Holz warf Mose in dieses bittere Wasser. Und zack, in einem Moment verwandelte Gott dieses bittere Wasser in süßes oder trinkbares Wasser. Genial, wie Gott ist, oder? Die erste Erfahrung in der Wüste. Sie kamen weiter, wo kamen sie hin? Nach Elim. 12 Wasserströme. 70 Palmen. Wow. Sie haben sich ausgeruht und Gott gepriesen mit Lobpreis. Oh, wie Gott bist doch du gut. Kaum hatten sie sich erholt an diesen 12 Wasserbächen, führte sie Gott schon wieder in die Wüste. Frage: Hatte Gott schon wieder einen schlechten Tag? Oder hatte er eine ganz klare, gezielte Absicht? Offensichtlich ist, dass das Volk Israel den spezifischen Zweck der Wüste von allem Anfang an null gecheckt hatte. Es vergaß sehr schnell, dass es eine wundervolle Erlösung erlebt hatte und von Gott aus ihrem scheußlichen, jahrelangen, unmenschlichen Zustand der brutalen Sklaverei befreit worden war. Sofort vergessen, nach ein paar Tagen. Und so begannen sie sehr bald, sich über ihre gegenwärtige Situation zu beklagen, zu murren. Und als erstes haben sie sich aufgelehnt, massiv gegen die Leiterschaft. Sie lehnten Gottes Anweisungen auf. Und zweifellos hatten sie zwar Ägypten, das Land ihrer Knechtschaft, verlassen, oder? Aber Ägypten war immer noch in ihnen drin. Ihre Sklavenmentalität, die sie jahrelang ausgelebt hatten, war wie eingebrannt in ihren Herzen, sodass sie keine Vision hatten und dass sie keinen Glauben finden könnten, dass da ein guter König und für ihnen vorangehen würde. Und so ist es gekommen, so lesen wir es, dass das Volk Israel bei jeder neuen Schwierigkeit gemäß ihrer Sklavenmentalität sich beschwert hatte. Sie hatten gemurrt. Sie hatten sich sogar selber verflucht. Das ist ganz verrückt, oder? Die wollten lieber wieder zurück, da haben vergessen, was sie dort erlebt hatten. Anstatt jede neue Wüstensituation mit den Augen Gottes zu sehen, der immer eine Lösung für sie bereit hatte, wie sie das immer erlebt hatten. Brauchen sie Wasser? Gab Gott ihnen Wasser. Brauchen sie Manna? Kam das Manna vom Himmel mit viel Vitaminen und Proteinzusätzen? Hey, die sind stark geworden, oder? Die Schuhe sind nicht kaputt gegangen. Wahrscheinlich haben sie sich gestreckt mit der Größe der Kinder, ich weiß auch nicht. Aber Gott war genial, hat jede ihrer Not einfach wirklich eine Lösung gehabt. Und sie haben leider überhaupt nicht verstanden, wieso dass Gott sie jetzt wirklich offensichtlich in diese Wüste geführt hatte. Wie er das zum Beispiel ihnen gesagt hatte in 5. Mose 8. Und das ist interessant, wenn wir das miteinander ein bisschen anschauen. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt. Und was sollt ihr tun am Anfang? Hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr, euer Väter, zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat. Diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich, interessant, dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Der dich in der Wüste mit Manna speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue. Das war Gottes Absicht. Und das wäre jetzt Stoff für eine doppelte Predigt, aber ich mache es ganz schnell. 4 Gründe mal herausgepickt, wieso Gott diese Zeiten einfach dem Volk zugemutet hatte. Gott lässt manchmal Wüstenzeit in unserem Leben zu, um uns zu demütigen und uns unsere Abhängigkeit von Gott klar werden zu lassen, haben wir im 2. und im 16. Vers gelesen. Wann wird dein Kind gedemütigt? Wenn es kein Geld hat und zu Papa und Mama gehen muss und sagt, ich brauche eigentlich etwas. Die Erkenntnis, dass wir es allein nicht schaffen, demütigt und beschämt uns oder nicht. Als gefallene Menschen möchten wir lieber souverän sein und sagen, hey, ich habe alles im Griff, ich schaffe es allein, oder? Und Gott hat das Volk Israel in die Wüste geführt, um ihnen klarzumachen, dass sie in ihrer eigenen Kraft und Fähigkeit nicht ans Ziel kommen würden. Sie hatten in der Wüste keine Felder, wo sie Nahrung hernehmen konnten, sondern war von der übernatürlichen Versorgung Gottes abhängig. Und Gott hat ihnen täglich gegeben. Nach königlicher Großzügigkeit und mit Freude. Amen. Aber Gott wollte sein Volk helfen, demütig zu werden, damit sie sich bewusst wurden, dass sie total abhängig von ihrem wohlwollenden himmlischen Daddy waren. Und manchmal erleben wir auch als Christen Schwierigkeiten. Du auch? Vielleicht eine Krankheit, vielleicht eine finanzielle Not, damit wir erstens erkennen, dass wir es alleine nicht schaffen und Gott unbedingt brauchen. Und zweitens, damit wir ihn als El Shaddai, als guten himmlischen Daddy kennenlernen, der uns versprochen hat, in jeder Situation unseres Lebens mehr als genug zu sein. Und anstatt uns in Wüstenzeiten an die Erlösung und an das, die Wunder zu erinnern, die wir schon lange erlebt haben, verlieren auch wir nicht selten das Vertrauen, ja, dass Gott vielleicht das mal keine Lösung bereit hat für uns, oder? Und manchmal beschweren wir uns sogar, oder beginnen zu murren, ihr nicht, aber ich, oder? Und manchmal werden wir sogar bitter dabei. Aber hört, manchmal sind diese, oder nicht selten sind diese bitteren Wüstenerlebnisse Teil von Gottes Führung für unser Leben. Und in solchen Situationen haben wir grundsätzlich 2 Möglichkeiten. Entweder wir lassen zu, dass unser geistiges Wachstum durch diese bitteren Erlebnisse angehalten werden. Das sehen wir ganz oft. Oder aber wir vertrauen Gott. Wir lernen Menschen, die in diesen Situationen mit involviert sind, zu vergeben und lernen all diese bitteren Momente durch das Kreuz zu sehen und dort hinter uns zu lassen. Und wenn wir das nicht schaffen, bleibt in unserem Leben eben diese Bitterkeit zurück, die unser Leben kaputt macht. Das ist der erste Grund. Gott möchte uns zeigen, hey, du hast es nicht. Aber ich bin an deiner Seite und ich will dir helfen und ich habe immer eine Lösung für dich. Der zweite Punkt, den wir im Vers 2 lesen, ist dieser. Gott lässt manchmal Wüstenzeiten in unserem Leben zu, damit offenbar wird, was in unserem Herzen ist und wir uns ausstrecken, ihm ähnlicher zu werden. Gott wusste genau, was im Herzen der Israeliten war, oder? Er wusste es ganz genau. Bitterkeit, Unglauben, Rebellion und ein Riesenmanko an Vertrauen. Und Gott wollte nur, dass das bald möglichst ans Licht kommt, damit er ihnen helfen konnte, sich zu verändern und dass sie lernen würden, ihm zu vertrauen. Bevor du und ich unseren Schwachpunkt nicht erkennen, werden wir niemals zu Gott gehen und zu ihm schreien und sagen, bitte, bitte verändere mich. Wir müssen zuerst merken, wo wir da ein Problem haben. Wüstenzeiten helfen uns also zu erkennen, dass unser größter Feind, nämlich unser Fleisch, absterben muss. Unsere natürlichen Wege, unsere menschlichen Ideen und Haltungen, Einstellungen, unser Denken, unsere menschlichen Sicherheiten, denen wir so gerne vertrauen, oder? Wüstenzeiten helfen uns zu erkennen, dass unsere Lebensqualität in dem Maß steigt, indem wir lernen, nicht eigene Lösungsvorschläge für unsere Engpässe zu suchen, sondern es anzustreben, von einem jeden Wort Gottes zu leben, von einer jeden Verheißung, die aus dem Munde Gottes herauskommt. Wow! Gott will uns zeigen, was in uns drinsteckt. Und er möchte uns helfen, dass wir ihm ähnlicher werden. Und Gott lässt manchmal Wüstenzeiten in unserem Leben zu. Und das ist ganz wichtig. Und da haben wir auch ein menschlich anderes Konzept. Um uns zu prüfen und dass wir uns bewähren können, damit er uns Größeres anvertrauen kann. Vanessa hat das Bärmi gemacht vor ein paar Monaten. Timon ist noch dran, oder? Wieso hat es der Vanessa bekommen? Weil sie eine Prüfung abgelegt hat. Und damit bewiesen hat, mal, sie versteht etwas von dieser Materie, oder? Und das, jede Prüfung, die wir gemacht haben, öffnet uns einen Weg, vielleicht weiter zum Studieren oder weiß ich nicht was. Aber wir haben kein Diplom bekommen oder keinen Ausbildungsabschluss, bevor wir nicht geprüft worden sind. Und Gott prüft uns manchmal nicht, um uns zu schikanieren. Hör mal, das ist wichtig, dass du verstehst. Gott will dich nicht schikanieren in einer Prüfung. Aber er hat den Wunsch, dir Größeres anzuvertrauen. Er will dich auf eine höhere geistliche Stufe stellen. Er liebt seine Kinder und er will das Beste für sie. Aber bevor er dir mehr geben kann, musst du treu sein in dem, was er dir geschenkt hat. Das Gleichnis der anvertrauten Talente. Da bekam jemand 5 Talente, war treu. Und was bekam er? Nochmals 5. Gott ist großzügig. Er möchte dir Segen nachschieben, dass du es kaum packen kannst. Aber du musst treu bleiben in dem, was du hast. Und manchmal wirst du deswegen einfach auch geprüft. Wer mir nicht glaubt, der soll sich daran erinnern, dass auch Jesus Zeiten der Prüfungen und der Versuchung erlebte. Wo? In der Wüste. Hei, hei, hei. Stell dir das mal vor. Jesus, der Sohn Gottes, hatte wie das Volk Israel erlebt, Hunger. Hunger zu leben in der Wüste. Wie demütigend war denn das? Aus Sohn Gottes Hunger zu leiden in der Wüste. Weil er sich aber total vom Vater abhängig gemacht hatte, war er darin siegreich und wurde als bewährt erfunden. Und so wurde ihm später der Name gegeben, der über allen anderen Namen steht. Wow, Gott will dich prüfen, dass er dir mehr geben kann. Und die Zusammenfassung quasi im vierten Punkt: um uns am Ende Gutes zu tun und uns zu segnen. Wir haben das bereits im ersten Vers gelesen, dass Gottes Fokus, seine Generalabsicht über allem war, sein Volk in das verheißene Land zu bringen. Der wollte nicht, dass die da irgendwie in der Wüste herumdrehen, oder? Der Wüstenabschnitt, den sie absolvierten, sollte vielmehr eine kurze Wegstrecke sein, ganz eine kurze Wegstrecke, die sie zu diesem Ziel, also ins verheißte Land bringen sollte, wo er ihnen Honig einfach versprochen hatte und wo Honig und Milch fließt. Halleluja. Gott hat niemals vorgesehen, dass sein Volk 40 Jahre lang in der Wüste marschieren sollten. Wieso sind sie trotzdem so lange geblieben? Das haben sie sich selber eingebrockt. Weil sie halsstarrig waren, sagt die Bibel, und weil sie nicht bereit waren, ihre Sklavenmentalität aufzugeben, weil sie nicht bereit waren, diese erwähnten Lektionen in der Wüste zu lernen. Und auch Jesus, der vom Geist Gottes übrigens, vom Geist Gottes wurde der in die Wüste geführt, oder? Hat der Schaden geritten in der Wüste? Nein. Die Bibel sagt uns vielmehr, dass er nach Galiläa ging danach in der Kraft des Geistes. Der hat nicht geritten, im Gegenteil, der hat noch mehr Schub bekommen. Wüstenzeiten geben uns eine fantastische Gelegenheit, Gott besser kennenzulernen und ihn zu erfahren. Und möge Gott uns Gnade geben, dass wir lernen, diese Wüstenzeiten aus der Optik Gottes zu sehen. Denn da haben wir oft ein falsches Konzept. Diese staubigen Zeiten, die wir vielleicht verfluchen und verwünschen, sind keine Zeiten, wo Gott entfernt sind. Er hat sie vielmehr reserviert, gerade in dieser Zeit dir zu begegnen. Jeden Tag sah das Volk Israel die Wolkensäule, die Gegenwart Gottes. Jeden Tag wurde es versorgt mit was? Mit Nahrung, mit Wasser, mit Kleidung, mit Gesundheit, mit Schutz. Wow! Verstehen wir? Wüstenzeiten sind nicht nur so staubige Zeiten, die uns schaden und kaputt machen wollen, sondern Gott hat da genaue Antworten. Er möchte uns am Ende Gutes tun und uns segnen, oder? Aber eben, der Wüstenstaub gefällt uns nicht so ganz. Und es ist menschlich, dass wir manchmal vor lauter Wüstensand, Stürmen, Gegenwinden, wie Petrus, plötzlich den Blick auf Jesus verlieren und dann beginnen wir zu sinken und dann verlieren wir den Überblick, oder? Genau so geht's. Aber wir werden nun ein Beispiel eines Mannes aus der Schrift sehen, dass es nie zu spät ist, wieder neu aufzustehen, sich neu an Gott zu hängen, ihn zu bestürmen, dass er uns hilft und dass er uns segnet und dass wir ihm neu vertrauen können. In der ersten Chronik lesen wir von einem Mann namens Jabez, dessen Schicksal durch die Umstände, ich möchte mal sagen, wie zementiert worden sind. Ein sensationeller Einschub da in diese langweiligen Geschlechtsregister. Und Jabez war angesehener als seine Brüder und seine Mutter gab ihm den tollen Namen Jabez, das habe ich gesagt. Denn sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach, ho, dass du mich reichlich segnen, da sind wir wieder beim Thema, und meine Grenzen erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebetet hatte. Wie stark ist denn das? Ich sage euch, darüber bete ich jeden Tag. Wenn wir sprechen, wir Menschen, sind wir meistens motiviert von unseren Gefühlen, oder? Nicht nur die Frauen übrigens. Hä? Männer sind manchmal noch schlimmer. Die Mutter von Jabez hatte ihn also mit großem, großem Schmerz geboren. Und als Folge davon hatte sie dann ihre Frustration auf ihren Sohn einfach entladen. Vergessen wir nie, dass der Tod, die Krankheit, der Schmerz direkte Folgen des Sündenfalls sind. 1. Mose 3,16 sagt, und zur Frau sprach er, ich will dir Mühe machen, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Jabez repräsentiert hier also die gefallene Menschheit, die wie Eva spricht: Ich wurde mit Schmerzen geboren. Jabez repräsentiert die gefallene Menschheiten mit einem negativen Schicksal, nämlich getrennt von Gott, getrennt von seiner Gegenwart und außerhalb seines Willens. Und so wurde Jabez geboren und von seiner Mutter mit dem Namen Jabez benannt, was so viel wie heißt wie: Mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Hei, 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 hei. Versetzen wir uns mal in die Situation, in dieses Schicksal von diesem armen Jabez. Bereits schon als kleiner Junge musste er von jedem, der ihn auf der Straße antraf, hören: Oh, seht, da kommt der Sohn des Schmerzens. Toll, oder? Jeder, der den Namen von Jabez aussprach, ließ ihn wieder an das Trauma seiner Mutter denken, an diesen Moment des unfassbaren Leidens, an diesen lähmenden Schmerz. Klar, die Mutter von Jabez war sich kaum bewusst, dass sie durch die Wahl dieses Namens über dem Leben von Jabez ein negatives Schicksal und eine negative Bestimmung deklariert und ausgesprochen hatte. Aber es ist so, das Leben des unglücklichen Jabez war ganz offensichtlich geprägt und bestimmt worden von dieser Festlegung, hat ihn fast depressiv gemacht. Es hat ganz offensichtlich, er hat gelitten wegen diesem eingrenzenden Erbe, das über ihm verhängt worden war und über ihn zur Überzeugung gebracht hatte: Ich, Jabez, bin geboren worden, um zu leiden, um andere leiden zu machen und um Schmerzen zu bereiten. Das war in sein Herz gebrannt. Das hat er jedes Mal auf der Straße gehört: Ich bin geboren worden, um zu leiden, um andere leiden zu machen und um Schmerzen zu bereiten. Und damit wurde der ursprüngliche geniale Plan, den Gott hatte für Jabez, total verschüttet. Die Bestimmung, die Gott ihm eigentlich geschenkt hatte für sein Leben, wurde verschüttet. Gott hat gute Absichten für dein Leben. Amen. Und manchmal versuchen auch deine Umstände, die Absichten, die Gott für dein Leben hat, zu stehlen oder zu verschütten. Glaubst du mir das? Manchmal verschütten auch deine Umstände die Absichten, die Gott hat für dein Leben. Nun mag es sein, dass der Vater von Jabez zwar physisch anwesend war bei der Geburt, aber geistig gesehen war er irgendwo in den Wolken, oder? So hatte die Mutter von Jabez unter dem Einfluss ihres großen Schmerzens, unter den Emotionen unweise Dinge ausgesprochen. Aber es gab keinen Vater, der da war, um das zu korrigieren. Im Gegensatz zu Jakob. Als seine Frau Rahel ihr zweites Kind zur Welt brachte, war auch ihre Geburt sehr, sehr schwierig, sodass ihr Kind, wie nannte sie es? Benoni, Sohn meiner Trauer, Sohn des Schmerzens. Aber Jakob ist aufgestanden und sagte: Stopp, nein, so wird mein Kind nicht genannt werden. Es soll vielmehr Benjamin heißen, Sohn meiner rechten Hand, Sohn des Glücks. Wow, was für eine andere Proklamation. Was für ein anderes positives Startkapital wurde da diesem Kind mit auf die Wege gegeben. Wenn ein Vater sein Amt als Priester der Familie wahrnimmt, wird das Geschick der Familie nicht zum Spielball der Umstände oder Emotionen, sondern dann bestimmen seine Gebete und seine Proklamationen, wer die Herrschaft über der Familie hat. Yes, I believe it. Und hier sehen wir, wie sehr eindrücklich, wie wichtig unsere Worte sind, dass wir uns überlegen müssen, was wir sagen und was nicht. Und auch wir sind aufgerufen, Gottes Willen über unserem Leben, unserer Familie, unserer Kirche, unserem Land auszusprechen und zu deklarieren. Sage, was Gott will über deinem Leben. Das ist viel, viel besser, als bei so vielen mitzuratschen, das uns eigentlich gar nichts angeht. oder überhaupt die zerstörerischen Lügen des Bösen auszutauschen, die so herumgeboten werden. Jabez hatte sein ganzes Leben lang an dieser unweisen, an dieser demoralisierenden Festlegung geritten und war von ihnen bestimmt worden. Aber eines Tages, er war schon älter, wir wissen nicht wie alt, aber eines Tages ist er aufgestanden und er hat die Entscheidung getroffen, dass diese Festlegung sein Leben auf gar keinen Fall mehr länger bestimmen darf. Und auch wenn es in seinem Herzen noch lange nachhalte, ich bin geboren worden, um zu leiden, um andere leiden zu machen, um Schmerzen zu bereiten, sagte Jabez, jetzt ist genug, basta! Von heute an will ich dieses Schicksal und diese Bestimmung endlich loswerden. Ich mag dieses Schicksal nicht mehr. Ich will nicht mehr länger geboren worden sein, um andere Leiden zu machen und Schmerzen zu bereiten. Gott hat für mich eine andere Lebensqualität vorgesehen. Und recht hat er. Und Jabez verstand, dass er sein Schicksal nicht ändern konnte durch seine eigene Kraft, durch seine Fähigkeiten. Also wandte er sich an denjenigen, an den Einzigen, der die Dinge ändern kann und der schon Abraham gesagt hatte, sollte mir irgendetwas unmöglich sein. Jabez hat zu seinem Schöpfer gerufen. Psalm 121, den kennen wir. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Woher? Meine Hilfe kommt vom Seelsorger, dessen Telefonnummer ich auswendig kenne. Oh nein, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und Jabez rief zu dem Gott Israels. Das kannst auch du tun und ich tun, Halleluja. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr ist nicht zu schwer zu hören, sagt Jesaja im 59. Kapitel. Amen. Ja, Jabez wusste aus eigener Erfahrung, mein Name ist ein Fluch. Aber wenn der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, mir zu Hilfe kommt, wird sich alles ändern. Und hört mal, wie man kurz und prägnant beten kann, oder? Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach, o, dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebetet hatte. Gott sei Dank hat er gebetet, oder? Wow, so ein kurzes Gebet. Das ist das Werk gewesen, oder? Und so änderte sich mit diesem kurzen Gebet sein ganzes negatives Geschick, seine ganze erprobte negative Bestimmung ein für alle Mal. Wieso? Weil er sich entschieden hatte, diese Sklavenmentalität einfach abzulegen und zu sehen, wie Gott ihn sah. Wow, der hat dann Umwege gemacht in der Wüste, der Jabez. Aber Jabez ließ das aufgebürdete Schicksal, seine festgelegte, vorgegebene Bestimmung, die ihm durch die Worte seiner Mutter aufgebürdet worden waren, nicht mehr länger an sich haften, nicht mehr länger an sich kleben. Er sagte, genug, ich schlucke das nicht länger, ich wende mich an den Allerhöchsten, an den Ewigen, der mein Schicksal ändern kann. Ich lasse mein Leben nicht mehr länger von meiner Kraft, von meiner begrenzten Möglichkeit regieren, bestimmen. Es ist die Gunst des Allerhöchsten, die mein Leben verändert und bestimmen wird. Ich zapfe an der Quelle des Lebens, an der Quelle seiner Gnade. Der hatte die Mentalität, die Jesus uns gelehrt hat. Matthäus 7,8. Bitte, so wird euch gegeben, so einfach. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn, sagt Jesus noch so dick unterstrichen, habe ich das, jeder, der bittet, empfängt. Wow. Kleiner Einschub. Unser Gebetsleben ist übrigens ein Index, der zeigt, wie wir bereit sind, uns abhängig von Gott zu machen. Je weniger wir von Gott abhängig sind, desto weniger beten wir. Und je mehr wir uns auf Gott verlassen und ihm vertrauen, desto mehr beten wir. Wenn wir aufhören, ihn zu bitten, ist das deswegen, weil wir nicht mehr den Willen Gottes, sondern den unseren suchen. Und jedes Mal, wenn wir uns an Gott wenden, uns an ihn klammern, deklarieren wir, dass wir uns von ihm abhängig sein möchten. Amen. Ich sage, ein Leben, in dem wir herrschen, führt uns zum Bankrott, zum Misserfolg, zur Scham ganz bestimmt. Aber ein Leben, das von Gott abhängig ist, führt zum Erfolg und zum Sieg. Was wir auch noch sehen können, das ist interessant. Jabet hat nicht geweint mit einem jeden eine Pity-Party über seinen erbärmlichen Zustand einfach zelebriert, über sein Unglück. Wie schwer doch sein Leben ist. Er wandte sich an den Schöpfer der Himmels und der Erde, der das Potenzial hatte, sein Leben zu verändern. Und schaut mal ganz kurz sein kurzes Gebet an. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach: O, dass du mich reichlich segnen wolltest. Es gibt nichts Wertvolleres in deinem Leben, als diesen Segen Gottes zu haben. Jabez sagte: Wenn du, Herr, mich segnest, dann werden sich alle Umstände beugen müssen. Dann werde ich nicht mehr eine Quelle des Leidens, sondern eine Quelle des Segens und der Freude werden. Wenn Gott, du, Allmächtiger, mich segnest, dann werden alle negativen Dinge positiv werden. Dann werden alle Umstände sich dem ewiggültigen Wort unterwerfen müssen. Denn das bleibt ewig bestehen. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu, steht in 1. Mose 32, 27. Genial, diesen Segen möchten wir haben. An Gottes Segen ist alles gelegen. Auch Jakob hatte diese Mentalität, wie der Kaleb, wie der Josua. Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Verstehen wir das? Der hat gesagt, oh, es wäre schön, du wirst mich segnen. Herr, segne mich. Der hat nur gehabt, der Jabez gesagt, jetzt will ich es wissen, Gott. Und so hat sich Jabez auf Gottes Segen konzentriert und nicht mehr länger auf seinen Fluch, seine Umstände und seine Erfahrungen. Gewaltig! An Gottes Segen ist alles gelegen, auch in deinem Leben. Zweite Bitte. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach: O, dass du meine Grenze erweitern wolltest. Kennst du Grenzen in deinem Leben wie ich? Wir alle sind eingeschränkt durch unsere Limits, durch unsere Begrenzungen. Wir alle haben Grenzen, die wir gewöhnlich nicht überschreiten. Wow, vor dass ich Jesus gekannt habe, habe ich nie mutige Schritte gemacht nach vorne. Ich war zu schüchtern, meine Angst hat mich blockiert, um vorwärts zu gehen. Ich habe diese Frustration des Lebens, diese Umstände gesehen, kapituliert, genau wie der Jabez. Aber der Tag ist gekommen, da ist der Jabez aufgestanden und hat sich an den Höchsten gewendet und hat gesagt: Es ist genug jetzt, erweitere meine Grenzen. Herr, erweitere meine Grenzen, erweitere alles, was mich eingrenzt und zurückhalten will. Ich will nicht mehr auf so engem Raum leben. Ich will ausbrechen. Herr, trage du mich über die Grenzen, die mir so hoch sind. Wow. Auch die Jünger der Propheten sprachen zu Elisa: Der Raum, in dem wir zusammenkommen, um dir zuzuhören, ist viel zu eng für uns. Lass uns bis zum Jordan gehen. Der Jordan, immer ein Zeichen für einen neuen Anfang, oder? Und Elisa, der hier in dieser Geschichte Gott vertritt und gebetet worden war, mitzukommen, sagte: Ich komme mit euch. Er hat gesagt: Bitte komm. Und er sagt: Ich komme mit euch. Und er repräsentiert da Gott in dieser Geschichte. Und hör, dies ist der Tag auch für dich, um aufzustehen und zu sagen: Herr, komm mit mir und erweitere meine Grenzen. Ich will mit dir laufen. Ich will mit dir, dem Allmächtigen, Gemeinschaft haben.
Ich lasse nicht mehr zu, dass die Umstände mein Leben eingrenzen, meine Zukunft bestimmen. Deine Gegenwart wird den großen Unterschied ausmachen in meinem Leben. Amen. Und wisst ihr, der Teufel versucht uns klein zu halten. Er versucht uns diese Grenzen aufzuzeigen. Und wo das geschieht, dann sage wie David im Psalm 18, 29, denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über die Mauer sprengen. Halleluja. Proklamiere meine Grenzen, meine Einschränkungen werden mich nicht mehr einengen. Gott ist am Wirken. Er erweitert meine Grenzen. Er schenkt mir sein Gelingen. Er segnet mich. Ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen in Christus Jesus. Halleluja. Es ist das Wort Gottes, das meine Zukunft bestimmen wird. Es sind nicht mehr meine Umstände, mein Charakter, meine Schwachheit, sondern es ist Gottes ewiges Wort, das ich proklamiere und das ich glaube. Was hat Gott gesagt dem Volk Gottes in Jesaja 54? Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnungen aus. Spare nicht. Schweizer können gut sparen, oder? Spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke, denn zu rechten und zu linken wirst du durchbrechen. Aber wir brauchen diese Mentalität. Die Mentalität des Kalebs und des Josuas. Wenn wir uns mit dem zufrieden geben, was wir haben, wisst ihr, was wir da machen? Keinen einzigen Schritt nach vorne. Wow. Der dritte Punkt. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach, o, dass deine Hand mit mir wäre. Das dritte Gebet. Macht es einen Unterschied, ob Gott mit einem ist oder eben nicht? Boah, da gäbe ein Studium. Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Wieso? Weil Gott mit ihm war. Römer 8, 31, Gott selbst ist für uns, wer will sich dann gegen uns stellen? Vom David dasselbe? Oder nehmen wir den Isaac noch? Sie sprachen, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Darum sprachen wir, es soll ein Ei zwischen uns sein, zwischen uns und dir. Du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn. Es ist so einfach. Die haben gesehen, Gott ist mit ihm. Also besser sich zusammentun, oder? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halleluja, wir kommen zum Ende. Ich glaube, Gott möchte heute Morgen Menschen, die müde geworden sind vom Laufen in der Wüste, an den Arm nehmen und herausführen. Weil du bist berufen, neues Territorium im verheißenen Land einzunehmen, wo Milch und Honig ist. Du bist nicht berufen, dein Leben lang Staub von der Wüste einzuatmen. Gott will uns helfen, dass wir die Lektionen lernen, die wir in der Wüste lernen sollen, ganz bestimmt. Gott will uns helfen, umzudenken und diese Mentalität zu entwickeln, die Kaleb und Josua hatten, dass Gott mit ihnen ist und dass er ihnen schon helfen wird. Sie sahen die Riesen, sie sahen diese Stadtmauern, sie sahen das Unbezwingbare, aber sie hielten sich an diesen Gott wie Mose, als sähen sie ihn. So genial. Jawohl, die Wüste hat einen Zweck. Sie hat einen Zweck, dass wir manchmal gedemütigt werden. Dass wir merken, ja, wir brauchen unseren guten, lieben, himmlischen Vater. Sie hat den Zweck, dass wir das offenbar wird, was in unserem Herzen ist. Damit wir uns zu Gott ausstrecken und sagen, verändere mich da. Die Wüste hat einen Zweck, dass wir geprüft werden, dass wir bewährt werden können, weil Gott Sehnsucht hat, uns nachzuschieben, uns auf eine höhere Stufe zu bringen, dass wir noch mehr Segen verbreiten können.
Und die Wüste hat den Zweck, dass Gott uns am Ende Gutes tun kann und uns segnen kann. Wow. Wenn wir uns demütigen und durch die Lektionen der Wüste umgestalten lassen, dann werden diese Wüstenzeiten zu Zeiten, wo wir den himmlischen Daddy lieben und vertrauen lernen, wo wir ihn kennenlernen als ein treuer Versorger, der nur das Beste für uns möchte. Amen. Als Tina im Koma war, 5 Wochen ging es bergab, nahe dem Tode. Das war eine Wüstenzeit. Aber ich möchte sie nicht missen. Denn ich bin in ihr Gott begegnet, wie ich ihm noch nie begegnet bin. Und er war immer da, in meiner Einsamkeit, in meinen Tränen, in meiner Hoffnungslosigkeit. Und er hat geholfen und seine Gegenwart hat mich getröstet. Wenn wir bereit sind, verändert zu werden in unserer Denkweise und unsere Sklavenmentalität durch die lebensspendenden Verheißungen Gottes transformieren lassen, nimmt uns Gott an der Hand und er führt uns ins verheißene Land. Und er möchte, dass es seinen Kindern gut geht. Du bist nicht berufen, ständig in der Wüste zu leben. Oh, es hat sich schon ein wunderbarer Feld von Frucht gebildet. Halleluja. Du bist nicht berufen, vom Brot alleine zu leben, von deinem Denken, von deinem Können, sondern du bist berufen, von diesen Verheißungen, den ewigen Verheißungen Gottes zu leben, die dein Leben beflügeln möchten. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ringe darum, dass du dich nicht mit weniger zufrieden gibst. Amen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Auch wenn wir nicht ganz verstehen können immer, wieso es manchmal so staubig ist. Wieso es manchmal so schwierig scheint. Aber wir möchten dir danken, Herr, dass wir gesehen haben, dass du uns diese Momente zutraust, weil du ein Date mit uns hast, ein Appointment, weil du uns begegnen möchtest, weil gerade darin du uns zeigen möchtest, dass du uns helfen möchtest, dass du eine Lösung hast. Herr, du weißt, wo Menschen hier in diesem Raum sind, die einfach auch Schwieriges durchgemacht haben, die diese bitteren Abschnitte einfach erlebt haben in ihrem Leben. Herr, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, dass du ihnen begegnest, Herr. Und dass du ihnen die Gnade schenkst, dass sie diese Situationen durch das Kreuz sehen können, Herr. Durch dein Kreuz, wo dieses Bittere einfach süß wird, wo es übernatürlich verändert wird, Herr. Herr, wir danken dir von Herzen, dass wir von diesem Jabez gelehrt haben, Herr, der so schrecklich eingeklemmt war in seiner Situation, einzementiert in seinen Umständen und Schicksalen. Aber danke für diesen Glauben, den er hatte, dass er einfach zu dir geschrien hat. Segne mich, Herr. Erweitere mein Gebiet. Sei mit mir. Oh, und ich danke dir, Herr, dass das uns auch zusteht in diesem neuen Jahr. Danke, dass du unsere Grenzen erweitern mögest, Herr. Und wir werden es nicht tun müssen aus unserer eigenen Kraft, sondern in der Abhängigkeit zu dir, aus dieser wunderbaren Gelegenheit mit dir. Herr, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist und dass du für einen jeden Menschen hier drinnen das verheißene Land, auch den Himmel, wirklich als Ziel vorgesehen hast. Und wir danken dir, Herr, dass wir in dieser Zeit noch sind, wo wir dich kennenlernen dürfen, wo wir dir vertrauen können, Herr. Danke, dass du uns hilfst, Herr, neu an diesem Tag einfach aufzuschauen zu dir. Ich möchte dich ermutigen, wenn du heute Morgen hier bist und du spürst, ja, du möchtest ausbrechen aus einer Wüstenerfahrung. Du hast dich neu entschieden, deinem Gott zu vertrauen. Darf ich das Lobpreisteam bitten, dass es doch nach vorne geht, dass wir noch ein Lied singen? Ich möchte dich ermutigen, dass du dich an dieser diese, in dieser Zeit ganz neu an deinen Gott hängst. Und dass du ihm einfach sagst, ich will dir neu vertrauen. Ich verstehe nicht meine Umstände, meine Schwierigkeiten, aber ich glaube, dass du einen Weg hast. So wie du in Mara dieses Holz gegeben hast, hast du uns das Kreuz gegeben, dass unsere Schuld vergeben werden kann, dass unser Missgeschick einfach ins Meer geworfen werden kann, dass wir neu beginnen können. Und du führst uns ins verheißene Land. Deine Gegenwart nimmt uns an der Hand und du bringst uns weiter, Halleluja. Und wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus Christus noch nicht als dein persönlicher Erlöser, dann möchte ich dir sagen, Gott möchte so sehr, dass du die Ewigkeit mit ihm im Himmel verbringst. Und er möchte, dass du erlebst auf dieser Welt, dass er ein guter Gott ist, ein guter Hirte, wie Jesus das gesagt hat, der dich an der Hand nehmen möchte und dich führen möchte. Ich möchte dich ermutigen, wenn du das noch nie gemacht hast, komm doch nach dem Gottesdienst zu mir. Ich möchte gerne mit dir beten, dass du diesen lebendigen Gott, der dich liebt, so sehr liebt, dass er sein Leben für dich hingegeben hat, dass du ihn kennenlernen kannst. Singen wir doch noch dieses Lied und wow, dann wird dann Sabine abschließen.